Willkommen zu einer neuen Hörspielkammer des Schreckens. Heute befassen wir uns mit einem völlig neuen Genre.
Denn das Hörspiel Miami Boys ist laut Aussage des Labels Dreamland Productions das erste Buddy-Hörspiel seiner Art.
Und das ist doch schon mal beruhigend. Hoffen wir, dass es auch das letzte sein wird. Denn auch wenn das Genre anders ist, ansonsten hat es alles, was Dreamland Productions Hörspiele ausmacht.
Und das heißt natürlich, es ist unbekömmlich, ungekonnt und wie immer eine Kriegserklärung an alle Völker, Rassen und Kulturen.
Und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
Eine Mordserie hält Miami in Atem. Bereits 3 Bankmanager wurden durch Sprengstoffattentate getötet. Der gediegene und ruhige New Yorker Spezialist für Psychopathen Billy Shaker soll dem erfolgreichen und draufgängerischen Miami-Cop Chris Clayton dabei helfen, den oder die Täter zur Strecke zu bringen. Wird es den beiden ungleichen Cops gelingen, die Mordserie zu beenden? Ein Buddy-Action-Hörspiel, wie es noch keines gegeben hat.
All das verspricht der Klappentext dieser Hörspielschlotze. Und er passt natürlich hinten und vorne nicht. Bislang wurden nämlich erst 2 Bankmanager getötet. Die Ermordung des dritten erleben wir selbst mit. Und er stirbt nicht durch Sprengstoff, sondern durch einen Raketenwerfer.
Was albern genug ist.
Richtig. Und wie bei jedem Dreamland-Text darf natürlich auch hier nicht die bräsige Formulierung den oder die Täter fehlen. Ganz ehrlich, nach dem dämlichen Text kann das Hörspiel nur besser werden.
Ach, du meinst das ernst?
Naja. Los geht es mit Latin-artiger Musik. Dann hört man eine feiernde Menschenmenge und wir folgen einer Fliege in Chris Claytons Auto, wo sie von ihm erschlagen wird. Diese Einleitung ist für Dreamland-Verhältnisse sogar ganz originell. Aber keine Sorge, es wird die einzige Stelle dieser Art bleiben. Der Rest wird in üblicher 08-Steinbrecher-Manier runtergejürgelt.
Mag ja sein, dass der Autor sich hier richtig toll vorkam, als er sich diese ganzen Bilder aus seinem Hirnschwamm gequetscht hat. Und im Skript standen dann sicher so tolle Sachen wie: Eine Fliege surrt um den Kopf des Mannes im Wagen, er schaut sie genervt an. Aber ist halt kein Film, ne? Hier hörst du dann doch nur die übliche akustische One-Pot-Grütze.
Das Gebrumme einer Scheißhausfliege über Onkel Tom Steinbrecher Billo Atmos. Wie schön.
Ich sehe bei dieser Sequenz übrigens immer vor meinem geistigen Auge, wie die Fliege aus der Hose von Dreamland Master Lurch Thomas Birker geflogen kommt, dann ins eine Ohr von Markus Duschek fliegt, aus dem anderen wieder herauskommt, ein paar Loopings über der Stelle in der Wüste macht, an der die ganzen McKinsey-Lagerbestände vergraben liegen und dann erst zu unserem heiteren Titelhelden in den Wagen fliegt. Wer ist denn das überhaupt?
Chris Clayton, ein schwarzer Kopf, gesprochen von Jan Odle. Er beobachtet von seinem Wagen aus einen Drogendealer namens Escobar und hält einen sinnfreien Monolog.
Nix da, das ist mein Schinken-Sandwich. Oh. Na komm schon, Escobar. Mach doch endlich was Verbotenes. Dann kann ich dich hochnehmen und hab den Papierkram rechtzeitig zur Wiederholung der Cosby-Show fertig.
Wow, ist das ein Kau. Oder besser gesagt, wack, ist das ein Kack. Der erste Sprecher, den wir hören, und er muss direkt künstlich laut Bockmist labern. Und überhaupt, die Cosby-Show? Warum schaut er nicht was Aktuelles? Oder meinetwegen die Wiederholung vom Prinz von Bel-Air? Das wäre sogar pfiffig, weil Jan Odle da ja die Hauptrolle gesprochen hat.
Na, da hast du doch die Antwort. Er guckt es nicht, weil das pfiffig wäre. Sowas kommt bei Dreamland doch nicht in die Kotztüte.
Und beim Thema Bill Cosby gibt es ja mittlerweile zwangsläufig auch einen Elefanten im Raum, um den man sich kümmern muss. Oder in dem Fall besser den Elefantenrüssel in der offenen Hose. Es gibt ja heutzutage durchaus noch andere Gründe, warum man die Cosby-Show nicht mehr guckt.
Claire, Liebes.
Ach du. Ich dachte, du wärst schon zu Bett gegangen.
Hast du meine K.O.-Tropfen gesehen?
Nein. Oh, was ist... Oh.
Nee.
2019, als das Hörspiel erschien, war Bill Cosby bereits als Sexualstraftäter verurteilt worden. Nach einem sehr, sehr langen Prozess. Ist also nicht so, dass die Produktion von den realen Ereignissen eingeholt wurde.
Das Rätsels Lösung ist wohl, dass Markus Duschek das Urskript schon 2010 geschrieben hatte und es noch jahrelang ranzig in der Müllschublade vor sich hingärte, bevor es dann veröffentlicht wurde.
Ja, schon, aber in der Müllschublade, nicht im Safe mit dem Rätselschloss, der von einem bissigen Tiger bewacht wird. Man hätte den Satz durchaus ändern oder noch besser rausnehmen können.
Chris Clayton erhält dann einen Anruf. Ein unbekannter Typ, der sich selbst George nennt und von Dietmar Wunder gesprochen wird, will ihm angeblich einen Gefallen tun und für Gerechtigkeit sorgen. Er ist beim Haus eines gewissen Jesse Johnston, den Clayton wegen eines Verfahrensfehlers bei der Festnahme laufen lassen musste. Und er hat, wie schon erwähnt, einen Raketenwerfer.
George fragt, ob er Johnston töten soll, was Clayton jedoch ablehnt. Daraufhin stellt der Anrufer ihm ein Ultimatum. Wenn er nicht in den nächsten 13 Minuten bei Johnston auftaucht, bringt er den Mann um. Leider befindet sich das Haus am anderen Ende der Stadt, sodass Clayton gar keine Chance hat, es rechtzeitig zu erreichen.
Wir hören dann besagten Jesse Johnston, gesprochen von Boris Delitzsch. Und mit dem endet bereits der kurze Lauf der guten Sprecher. Odle und Wunder sind bekanntlich Profis, Delitzsch nicht. Er hatte zwar schon einige Auftritte im Hause Dreamland, aber eben auch nur da.
Und er ist absolut unerträglich. Gut, dass der direkt platt gemacht wird. Und das, obwohl Chris sogar eigentlich pünktlich ist. Was treibt dieser George nur für ein Spiel mit ihm?
Wir lernen die Rechtsmedizinerin Dr. Debbie Caruso kennen, gesprochen von der unvermeidlichen Ulrike Stürzbecher. Sie hat so eine On-Off-Beziehung mit Clayton und als nahezu einziger weiblicher Charakter des Hörspiels ist sie alles andere als überzeugend. Im Wesentlichen ist sie dazu da, um Chris anzuhimmeln und ständig zu betonen, wie geil der doch ist. Zitat:
Du bist ein Ekel, Chris. Aber leider eines, das mich schwach macht.
Echt's Kotzwürg. Ja, und viel mehr kommt von ihr nicht.
Nun erwartet ja keiner, dass ein Action-Hörspiel den Bechdel-Test besteht. Erst recht nicht, wenn es in der beschützenden Audiowerkstatt Nidderau zusammengefriemelt wurde. Aber einen etwas größeren weiblichen Anteil dürfte es schon geben. Und gerne in gut.
Dafür wird es jetzt witzig. Geradezu unerträglich witzig sogar. Ein Fremder hält sich am Tatort auf und wird von Clayton erstmal prophylaktisch angepuppt. Mal sehen, ob ihr merkt, worauf das Ganze hinausläuft.
Hey, du Krawattenfuzzi, runter vom Hügel. Zertrampelt uns ja nicht die Spuren, ja? Wer hat denn schon wieder die Presse reingelassen?
Meinen Sie etwa mich?
Ja, oder sehen Sie hier noch einen mit so einer quietschbunten Geschmacksverirrung am Hals rumbaumeln?
Das ist New Yorker Schick. Dann gehen Sie mal bitte kurz zur Seite, damit ich mir ein besseres Bild vom Tathergang machen kann. Hier hat der Killer gestanden, bereit zuzuschlagen und hat auf den richtigen Augenblick gewartet. Den Raketenwerfer im Anschlag, aber... Was war das wohl, sein richtiger Augenblick?
Vorsicht, Mann, nicht auf den Spuren rumtrampeln. Da liegt ja ein Handy. Halten Sie mal bitte das Tütchen auf. Könnte ein echter Glückstreffer sein. Oder nur ein weiterer Fall von Umweltverschmutzung. Und schwupps, ist es drin. Danke sehr.
Jetzt werde ich aber langsam wuschig, Sie Turnschuhträger. Das ist mein Tatort, mein Fall. Fahren Sie nur wieder in Ihre Schmierfinkenredaktion und lassen Sie die echten Profis ungestört ihrer Arbeit nachgehen.
Ihr Fall? Wie kommen Sie darauf? Ich bin extra...
Wir sind da unten fast fertig, Sir. Die Spurensicherung bekommt bald Verstärkung. Die stecken aber noch im Stau fest.
Gut, Dr. Caruso.
Warum so förmlich, Debbie? Ist doch nur ein Pressefritze.
Dann bin ich mal auf das Ergebnis der Obduktion gespannt. Obwohl ja eigentlich kein Zweifel an der Todesursache bestehen dürfte. Das war jetzt der dritte Mord und er wird von Mal zu Mal rabiater.
Moment, Auszeit. Was für ein Film läuft hier eigentlich?
Ja, seid ihr euch noch nicht begegnet? Das ist der Neue aus New York. Eine richtig scharfe Spürnase. Ist ganz groß im Psychopathenfang. Er hat Patrick Levine, diesen selbstherrlichen Manhattan-Schlitzer, und Jack Napier, den wahnsinnigen Skalpjäger von der 42. Ding festgemacht. Dann war da noch Matt Caldell, dieser durchgeknallte...
Bist du sein Fanclub? Wie heißt denn der Wunderknabe?
Shaker. William Shaker. Sie können auch Billy zu mir sagen. Wir sind ja quasi Kollegen.
Das müsste ich wissen.
Alter Schwede, ist das ein Dreck. Und zu dieser abgrundtief dämlichen Szene gibt es so viel zu sagen, dass wir uns die jetzt nochmal im Detail vornehmen. In einer neuen Rubrik, Leute.
Szenen und ihre Anatomie.
Los geht es damit, dass Clayton völlig ohne Grund einen Typen blöd anmacht, den er nicht kennt. Und wieso hält er den überhaupt für einen von der Presse? Der hat ja offenbar keine Kamera oder sowas dabei. Aber gut, das muss man für den mega spaßigen Dialog halt schlucken.
Hey, du Krawattenfuzzi, runter vom Hügel. Zertrampelt uns ja nicht die Spuren, ja? Wer hat denn schon wieder die Presse reingelassen?
Meinen Sie etwa mich?
Ja, oder sehen Sie hier noch einen mit so einer quietschbunten Geschmacksverirrung am Hals rumbaumeln?
Köstlich. Quietschbunte Geschmacksverirrung für Shakers Krawatte. Da lacht sich der Hörer doch schlapp. Autor Markus Duschek hat hier als Waffe gegen die deutsche Sprache das Florett ausgepackt und sticht zielsicher zu. Denn die Formulierung, sehen Sie hier noch einen mit so etwas am Hals rumbaumeln, beschreibt ja eigentlich, dass Shaker selbst irgendwo rumbaumelt. Gemeint war wohl eher, sehen Sie noch einen, dem so etwas am Hals rumbaumelt.
Ein nahezu elementar wichtiger Bestandteil jeder verkackten Szene ist, dass Shaker nun auf keinen Fall reagiert, wie es andere Menschen täten. Nicht wie du, nicht wie ich, nicht wie irgendein Hörer. Denn ein simples "Sie irren sich, ich bin nicht von der Presse, ich bin Ihr neuer Kollege" würde den brillanten Witz der Szene ruinieren. Daher ignoriert er Claytons Missverständnis einfach und geht stumpf seiner Arbeit nach.
Das ist New Yorker Schick. Gehen Sie mal bitte kurz zur Seite, damit ich mir ein besseres Bild vom Tathergang machen kann. Hier hat der Killer gestanden, bereit zuzuschlagen und hat auf den richtigen Augenblick gewartet. Ein Raketenwerfer im Anschlag. Aber was war das wohl, sein richtiger Augenblick? Vorsicht, Mann, nicht auf den Spuren rumtrampeln. Da liegt ja ein Handy. Halten Sie mal bitte das Tütchen auf. Könnte ein echter Glückstreffer sein. Oder nur ein weiterer Fall von Umweltverschmutzung. Und schwupps, ist es drin. Danke sehr.
Ausgezeichnet. Shaker untersucht minutenlang den Tatort und Clayton steht stumm wie ein Fisch daneben und hält ihm sogar noch die Tüte auf. Das passt ja mal so richtig gut zu dessen sonstiger Art.
Man denkt natürlich, dass Chris inzwischen geschnallt hat, dass er im Irrtum war und jetzt lieber das Maul hält, um es nicht noch schlimmer zu machen. Zumal Shaker ja offensichtlich eine Tüte für Beweismittel hat. Die hat ja nur die Polizei und nicht einer von der Presse. Aber Arschlecken! Chris hat es nicht geschnallt und macht nach seiner Schockstarre genau da weiter, wo er aufgehört hat.
Jetzt werde ich aber langsam wuschig, Sie Turnschuhträger. Das ist mein Tatort, mein Fall. Fahren Sie nur wieder in Ihre Schmierfinken-Redaktion und lassen Sie die echten Profis ungestört ihrer Arbeit nachgehen.
Der steht immer noch auf dem Schlauch.
Nee, passt super. Erst hält er dem anderen treu doof die Tüte auf und dann ist er wieder rotzfrech, klar.
Und was heißt überhaupt, ich werde langsam wuschig? Macht ihn der andere Typ geil oder was? Aber weiter im Text.
Ihr Fall? Wie kommen Sie darauf? Ich bin extra...
Wir sind da unten fast fertig, Sir. Die Spurensicherung bekommt bald Verstärkung. Die stecken aber noch im Stau fest.
Gut, Dr. Caruso.
Puh, oh, gerade noch mal gut gegangen. Jetzt hätte Shaker das Ganze um ein Haar aufgeklärt. Aber weil die Medizinerin ihm so resolut ins Wort fällt, kann er das nicht.
Immerhin muss Clayton spätestens jetzt schnallen, dass er sich vertan hat. Jedenfalls, wenn er nicht das geistige Niveau eines Nacktmulls besitzt.
Warum so förmlich, Debbie? Ist doch nur ein Pressefritze.
Okay, er besitzt das geistige Niveau eines Nacktmulls. Ah, Mann! Ich meine nichts gegen die klassische Verwechslungsszene, aber gut gemacht muss sie sein. Und wenn sich einer völlig unrealistisch blöd stellen muss, damit es funktioniert, ist das ein optimales Anzeichen dafür, dass es eben nicht funktioniert.
Aber klar, für den Witz müssen wir schlucken, dass Clayton glaubt, dass die Rechtsmedizinerin einen Pressevertreter mit Sir anredet und ihm mitteilt, dass sich die Spurensicherung verspätet. Bei Dreamland hat man wohl mittlerweile herausgefunden, dass sich eine Effektschraube endlos weiterdrehen lässt, wenn sie erst einmal ein lautes Knacken von sich gegeben hat. Okay, dass man die Spannung in dem Augenblick zerpimmelt hat und ab da nur noch ins Leere dreht, das ist den Butschis noch nicht so recht klar. Aber freuen wir uns doch erstmal über den ganzen Spaß, mit dem Birka und Co. weiter an der Gagschraube drehen, mit dem Schaum der Begeisterung vom fransigen Maul.
Dann bin ich mal auf das Ergebnis der Obduktion gespannt. Obwohl ja eigentlich kein Zweifel an der Todesursache bestehen dürfte. Das war jetzt der dritte Mord und er wird von Mal zu Mal rabiater.
Hä? Der Mord wird von Mal zu Mal rabiater? Hä? Ich bin übrigens auch auf das Ergebnis der Obduktion gespannt. Da Johnston von einem Raketenwerfer zerfetzt wurde, gibt es da bestimmt derbe viel zu obduzieren.
Aber jetzt ist es endlich soweit und Clayton bekommt langsam das Gefühl, dass da vielleicht irgendwas nicht stimmt. Geschnallt, was tatsächlich vor sich geht, hat er aber immer noch nicht.
Moment, Auszeit! Was für ein Film läuft hier eigentlich?
Ja, seid ihr euch noch nicht begegnet? Das ist der Neue aus New York. Eine richtig scharfe Spürnase. Ist ganz groß im Psychopathenfangen. Er hat Patrick Levine, diesen selbstherrlichen Manhattan-Schlitzer, und Jack Napier, den wahnsinnigen Skalpjäger von der 42. Ding festgemacht. Dann war da noch Matt Caldell, dieser durchgeknallte...
Bist du sein Fanclub? Wie heißt denn der Wunderknabe?
Toll unterbrochen, echt. Aber warum schwärmt Caruso überhaupt so von dem Spacken? Will sie Chris eifersüchtig machen? Interessant sind allerdings die Namen, die sie nennt. Jack Napier war ja der Name des Jokers im ersten Batman-Film. Und Patrick Levine ist ein deutscher Schlagersänger. Wollte der Duschek dem hier ein Denkmal setzen?
Vielleicht sogar wirklich.
Wir sind am Ende unserer schönen neuen Rubrik angekommen. Ob wir sie jemals wieder irgendwo einsetzen können?
Verkackte Szenen und ihre Anatomie.
Und so ganz und gar nicht nebenbei ist das Dreamteam dieses ficke-facke-dummen-plem-plem-Hörspielhaufens damit komplett. Wir haben nun unsere beiden unterschiedlichen Cops, die sich zusammenraufen müssen. Es folgt eine dümmliche Szene, in der ein als Pizzabote getarnter Söldner die Wachmänner einer Bank ausschaltet. Dann sind wir bei Captain Eastland im Büro, gesprochen vom für alle Zeiten unvergessenen Christian Rode.
Wem? Ach der, hatte ich schon fast vergessen. Nee, kleiner Scherz.
Darüber macht man keine Scherze, ihr unverschämten Pharisäer. Aber was will man erwarten?
Wir erfahren, dass Johnstons Mörder schon zwei weitere Banker getötet hat. Shaker, gesprochen von Tim Sander, kennt sich mit den Fällen aus, deshalb sollen er und unser Weltmeister im Auf dem Schlauch stehen zusammenarbeiten. Was Clayton aber nach wie vor nicht will.
Im Büro gibt es noch eine unglaublich lustige Szene, als Shaker Kaffee kocht und der Captain den in hohem Bogen ausspuckt, weil er ihm zu süß ist. Der Kaffee, nicht Shaker.
Ja, danke für diese Szene. Ich musste mich festschnallen, um mich nicht vor Lachen auf dem Boden zu kugeln.
Ach, hätte Duschek sich mal auch festgeschnallt. Der ist nämlich beim Schreiben dieser arschpeinlichen Comic-Sequenz erst vor Lachen vom Stuhl gekippt, dann derbe mit der Omme auf dem Boden aufgekommen und war die darauffolgenden 4 Wochen besinnungslos.
Oh, musste er ins Krankenhaus?
Ja, dafür hatte er keine Zeit. Er musste die besinnungslose Phase ausnutzen und hat tatsächlich 64 neue Folgen für Offenbarung 23 ersonnen.
So entstehen die.
Shaker ist angeblich psychologisch geschult und kennt sich mit dem Innenleben von Serienmördern aus. Und er hat bereits eine wichtige Erkenntnis vorzuweisen. Alle Opfer arbeiteten nämlich für die Simpson & Simpson Bank.
Ja, geil. Das konnte den anderen natürlich nicht auffallen. Da braucht es einen, der psychologisch auf Zack ist. Clayton und er brechen dann gemeinsam auf, um sich auf der Straße umzuhören.
Während der Fahrt zu den Florida Keys ruft erneut der ominöse George an. Er sitzt auf einem Motorrad, das sie gerade überholt. Schön, dass Dietmar Wunder dabei so spricht, als ob er stattdessen gemütlich am Pool sitzen würde. Und dass er es schafft, von seinem fahrenden Motorrad aus mit einer MP auf eine Limousine zu schießen und alle 4 Reifen zum Platzen zu bringen.
Ja, also dafür, dass das funktioniert, hat sich Dreamland einen feinen Jingle verdient.
Ziemlich, 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 ziemlich unglaubwürdig.
Hackenpaar! Shaker eilt zur Limousine, die über dem Rand einer Brücke hängt, während Clayton George verfolgen will. Der ist aber zu schnell und so hält er ein Auto an, das sich als Leichenwagen entpuppt. Unappetitlich genug. Doch das eigentliche Grauen liegt nicht tot im Sarg auf der Ladefläche, sondern sitzt lebendig auf dem Fahrersitz. Thomas Birker in der Rolle des spanischen Leichenäumels. Ja.
In der er beweisen kann, dass er, neben so vielem anderen, auch keine Akzente beherrscht. Ein echtes Allround-Nicht-Talent. Ole!
Aber das, was in der Limousine sitzt, ist auch nicht besser. Professor Dr. Stafford, gesprochen von Hörspiel-Zombie Michael von Rospat. Leider hat dem bei der Aufnahme keiner gesagt, dass er gerade in einem Wagen ist, der über dem Abgrund hängt und dass er jeden Moment sterben kann. Und so wirkt er vollkommen unbeteiligt. Was ironisch ist, denn eigentlich ist Michael von Schildpatt ja als Meister des absurden Overactings bekannt. Beispiel gefällig?
Nein, verdammt! Es hat nicht geklappt! Der Autounfall! Sie war nicht allein! Hatte wohl einen Anhalter bei sich! Unglaublich! Ich kann das nicht, Robert!
Es zu schaffen, dass er zu wenig Kette gibt, ist schon eine besondere Leistung. Ein Hoch auf das Hause Dreamland. Leider überlebt von Rospat und sein Charakter auch. Er kann rechtzeitig gerettet werden, bevor die Limousine in die Tiefe stürzt. Dafür entkommt George auf seinem Motorrad.
Und nun lernen wir den wahren Bösewicht des Hörspiels kennen. Lionel Tucker, gesprochen von Lutz Riedel. Er sallert erstmal die überwältigten Wachmänner zu. Tucker erklärt, dass sie in einem Haus gefangen sind, das in 5 Stunden abgerissen werden soll. Oha, die schweben ja echt in Lebensgefahr. Was uns als Hörer bei solchen Flöt-Ottos, die wir nicht mal richtig kennengelernt haben, immer besonders mitnimmt.
Ja, in jedem Actionfilm wären die direkt getötet worden, aber hier soll noch so eine Art Pseudospannung erzeugt werden. Braucht echt kein Mensch. Erst recht nicht, wenn es durch die 5-Stunden-Frist eher nach einer Runde Ringing the Bull bei Schlag den Raab klingt. Also quasi Ringing the Bullshit.
Und die nächste Szene braucht auch kein Mensch. Clayton bearbeitet einen Informanten namens Emilio, um zu erfahren, wo er den Waffenhändler Gator finden kann.
Was wieder so eine Szene ist, die im Film einen gewissen Schauwert hätte und Spaß machen könnte. Hier hingegen muss alles von Jan Odle beschrieben werden.
Hey, Emilio, wohin denn so eilig? Wir hatten unseren kleinen Plausch doch erst angefangen. Nun guck dir die Sauerei an. Deine Sunnyboy-Visage ist total zerschnitten und der alte Hector ist gar nicht glücklich, dass du gerade durch die Scheibe seines Imbisses gehopst bist, statt wie andere Leute den Ausgang zu benutzen. Du wolltest mir doch eben was sagen, wo ich den Gator finden kann, richtig?
Yeah, ist das jetzt die etwas flottere Audiobeschreibung für Blinde oder was? Wer redet denn so?
Emilio wird von Costa Meronianakis gesprochen. Der war vor langer Zeit mal als Rapper Illmatic bekannt und ist heute als Comedian unterwegs. Blöderweise dachte er wohl beim Sprechen dieser Rolle, dass er im Quatsch-Comedy-Club ist. Ernst nehmen kann man sein pseudo-spanisches Schmierentheater nämlich nicht.
Immerhin erfahren die Miami-Cops von ihm, wo sich der Gator aufhält und statten dem nun einen Besuch ab. Und welchen Sprecher hat sich Dreamland wohl für den geilen Man gezockt? Den gerissensten Waffenhändler von ganz Florida?
Da hat Dreamland ja durchaus ein paar Kandidaten. Ich tippe mal auf Thilo Schmitz, Udo Schenk?
Ja, fast. Yoshi Hayek.
Warum denn? Kann man da keinen richtigen Sprecher nehmen?
Offenbar nicht. Der Gator will fliehen, die beiden Cops folgen ihm. Hier kommt es zu einer unglaublich peinlichen Szene, in der Shaker eine ältere Frau im Rollstuhl umrennt. Die beschimpft ihn als Flegel und verdrischt ihn erstmal ordentlich.
Und was vielleicht einen Hauch von Witzigkeit haben könnte, wenn das Karin Lieneweg gesprochen hätte, erzeugt die komplette Fremdscham, wenn Oma Fressedieck stattdessen von der viel zu jungen Jackie Schreier chargiert wird. Schlecht, versteht sich.
Und der Mief der kotigen Schreierin ist noch nicht ganz verzogen, da stinkt schon die nächste Amateur. Scheiß-Performance. Denn jetzt gibt Frauke Hemmelmann sich als Jennifer die Ehre. Wollte Dreamland nicht schon vor Jahren auf solche Laiengumpen verzichten?
Und was an diesem Hörspiel nervt wie schorfige Eitersau, also abgesehen von den dummen Sprüchen, den Flitzpiepen-Charakteren und der Travestie einer Handlung, sind diese ganzen Referenzen. Wir hatten ja schon die Cosby-Show erwähnt. Clayton bezeichnet sich dann auch noch als Baywatch-Dauergucker. Und Shaker spricht von einer Foltermethode, bei der einem Kriminellen stundenlang Videos von Vanilla Ice vorgespielt werden.
Dring, dring! Ey, Duschek, die 90er rufen schon wieder an und wollen ihren ganzen Schrott zurück, den du dir geliehen hast.
Ja, ganz schön altbacken. Kann man da wirklich nichts Aktuelleres finden?
Offenbar nicht. Ich habe vor einiger Zeit einen interessanten Bericht gesehen. Da wurde erklärt, dass künstliche Intelligenz wohl noch sehr lange brauchen wird, um alltägliche Dinge hinzukriegen. Sie kann zwar per Algorithmus verarbeiten, dass Menschen Salami-Pizza und Nutella mögen, aber sie schafft es nicht, selbstständig zu erkennen, dass eine Salami-Pizza mit Nutella für die allermeisten eher ekelig als eine geniale Kombination mehrerer beliebter Zutaten ist.
Markus Duschek ist in Wahrheit eine künstliche Intelligenz?
Künstlich ja, Intelligenz nein. Aber dieses unbeholfene Hantieren mit bekannten Inhalten, die am Ende aber zu völlig abscheulichen und ungenießbaren Scheißteilen zusammengebratzt werden, das erinnert mich derbe an den Schmierfinken mit dem gewissen Händchen fürs ungewisse Füßchen. Aber egal. Dafür endet die Szene mit einem humoristischen Highlight. Der fiese Gator hat im Pool seine Badehose verloren. Der ist jetzt nackt. Deswegen wahrscheinlich auch der Name Gator. Echt total witzig, wie Yoshi Hauweg da rumflennt wie eingeschissen Kalle Doof, weil sein Zwergenpimmel jetzt vom Chlorwasser zersetzt wird. Ein Chart-Hit von Roffel Zukowski.
Und der größte aller Witze, jetzt kommt tatsächlich Udo Schenk. Er spricht einen der Simpsons von der Simpson & Simpson Bank. Zusammen mit Klaus-Dieter Klebsch, der sein übliches Tralafitti zum Schlechtesten gibt. Sie suchen einen Nachfolger für den verstorbenen Johnston, als ihr Büro von George und den Söldnern gestürmt wird.
Dann kommt auch noch Nicole Watson angerollt, gesprochen von Kerstin Dräger. Sie ist eine ehemalige Bankangestellte, die zu viel wusste und deren Existenz von den Simpsons ruiniert wurde. Jetzt will sie Rache.
Und der Dialog im Büro der Knüpel ist so doof, dass wir ihn mal wieder im Originalwortlaut präsentieren.
Der gespielte Szenenwitz.
Entschuldigen Sie mal, aber wer sind Sie eigentlich? Sie sind doch der Kerl, der Johnston, Barlow und Williams auf dem Gewissen hat, nicht wahr?
Radikale Maßnahmen waren nötig, um Sie, die Drahtzieher meines Untergangs, an einen Tisch zu bekommen. Der Name ist übrigens Granger. Steve Granger.
Sagt mir gar nichts.
Mir auch nicht.
Das ist auch gar nicht nötig. Ich bin nur ein Gesicht von vielen, einer unter Tausenden, dessen Geld ihr Banker, leichtfertig in riskanten Anlagegeschäften verzockt habt. Und dem dann nicht mal genug für das Existenzminimum übrig blieb. Nicht genug, um die Kredite für das Eigenheim abzuzahlen. Nicht genug, um die teure, lebenserhaltende Behandlung der eigenen Frau finanzieren zu können. Sie litt an einer seltenen Blutkrankheit. Und ich musste ihrem Dahinsiechen tatenlos zusehen. Während die Regierung der angeblich ausgebluteten Simpson & Simpson Bank im ganz großen Stil unter die Arme griff, um ein weiteres traditionsreiches Geldinstitut vor dem Ruin zu bewahren.
Und zahlreiche Arbeitsplätze zu erhalten. Die Wirtschaftskrise hat viele Opfer gefordert. Der Verlust ihrer Frau tut mir leid, aber uns dafür jetzt persönlich haftbar zu machen.
Herr Geschwätz, nichts anderes als Geschwätz. In einer Selbsthilfegruppe lernte ich Nicole kennen. Und nach einer Weile vertraute sie mir ihr Schicksal an. Da waren wir also. Zwei gebrochene Seelen, die fanden, dass es an der Zeit war, das Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.
Und so weiter und so Sülz. Ja, da ist er wieder, dieser übliche Dreamland-Schmunz. Über die Jahre hat sich manches in dem Laden geändert, aber es kommen immer noch so Knallerbegriffe wie Selbsthilfegruppe vor. Passt richtig gut zu einem Actionreißer.
Und was soll das alles überhaupt? Bis hierhin war George noch der coole Sniper, der eiskalt Banker ermordet. Und jetzt sollen wir plötzlich Mitleid mit ihm haben, weil ihm so übel mitgespielt wurde und seine Frau gestorben ist? Bisschen krasse Wendung, oder?
Krass ja, aber krass scheiße. Selbst Tucker hat genug von dem Gelaber. Und es wird klar, dass er als der Anführer der Söldner seine eigenen Ziele verfolgt. Er verlangt, dass Nicole das Geld der Bank umleitet. Nur nicht an die geschädigten Familien, wie sie eigentlich wollte, sondern auf sein eigenes Konto.
Kurz danach betritt auch Shaker die Bank. Und welchen raffinierten Kniff hat sich der Duschek hier ausgedacht, um alle Stränge zusammenzuführen? Na? Richtig. Gar keinen.
Jo, er fährt einfach nur dorthin, um sich umzuhören. Toll, gut, dass sie den bräsigen Blödhammel als Spezialisten geholt haben.
Na, wenn er doch so gerne Hörspielskripte schreibt. Shaker betritt also die Bank, in der komischerweise kein Personal ist. Dafür aber der schlagkräftige Pizzabote von vorher. Shaker wird verprügelt, aber Clayton kommt ihm zu Hilfe. als Blinder verkleidet.
Es beginnt eine wilde Keilerei, bei der die beiden Cops 6 Söldner platt machen. Und weil Shaker kräftig zuhauen kann, bekommt Clayton langsam Respekt vor ihm und nennt ihn erstmals Partner. Wow!
Die beiden bekämpfen dann noch Tucker und seine Jungs in der Chefetage. Das Ganze ist nicht der Rede wert. Wer es mag. Skurril ist nur, dass alle bewaffnet sind, aber niemand schießt. Außer vorher auf George, der nun im Sterben liegt.
Die Simpsons sollten eigentlich um ihr Leben fürchten, haben aber immer noch eine große Klappe. Klar, so verhält man sich in Todesangst. Wir erleben dann noch eine völlig groteske Aktion, in der Shaker seinen Schuh in die Fresse vom Kleb schleudert, woraufhin der seine Zigarre fallen lässt, die den teuren Teppich anzündet, was die Sprinkleranlage auslöst. Natürlich ohne, dass Shaker dabei von Tucker erschossen wird. Der war wohl genauso geplättet von dieser strunzdummen Aktion.
Ja, sicher. Aber mal was anderes. Wieso riecht es hier eigentlich nach Wurm?
Guten Morgen, Wurm, euer Ehren.
Ja, zur Verhandlung kommt der Tathergang aus dem Skript Miami Boys von Thomas Birker und Markus Duschek. Da Herr Birker für die finale Bearbeitung des Textes verantwortlich ist, werden wir zunächst ihm den Prozess machen. Herr Duschek wird sich in einem Nebenprozess verantworten müssen. Ist der Angeklagte anwesend?
Ja, mein Hübscher.
Bitte?
Jawohl, euer Ehren.
Somit beginnt das Gericht der Würmer. Herr, Birker, beginnen wir mit einer einfachen Frage. Was ist ein Buddy-Hörspiel?
Ach, das ist sowas wie ein Buddy-Movie, nur als Hörspiel. Ich liebe solche Filme, müssen Sie wissen.
Nein, das muss ich ganz bestimmt nicht wissen. Das ist für diesen Prozess nämlich unerheblich, was Sie lieben. Allerdings ist mir diese Art von Filmen in der Tat bekannt und... ja, Herr Birker?
Ich möchte was loswerden. Darf ich?
Bitte sehr.
Ich möchte betonen, dass hinter dieser Verhandlung nur wieder die ganzen Hater stecken. Aber für die interessieren wir uns nicht. Überhaupt nicht. Wir konzentrieren uns lieber auf das Positive. Wir sind nämlich in der Hörspielwelt eine große Familie. Da werden auch mal Kontaktdaten von Sprecherinnen ausgetauscht. Völlig unbürokratisch. Weil wir Hörspielliebhaber zusammenhalten müssen. Und ich möchte mich übrigens noch einmal entschieden gegen die Behauptung wehren, dass Markus Duschek für Dreamland absichtlich schlechter schreibt als sonst.
Nun, in dem letzten Punkt kann ich Sie beruhigen. Das Hohe Gericht kann bestätigen, dass die Texte, die Herr Duschek für andere Hörspielverlage schreibt, insbesondere für sein eigenes Label Midnight Seagull Media, mindestens genauso furchtbar sind wie seine Dreamland-Skripte.
Danke, euer Ehren.
Aber zurück zu Ihrem Hörspiel. Ein Buddy-Movie ist für gewöhnlich ein actionlastiger Film mit zwei ungleichen Protagonisten. Meistens handelt es sich um zwei Cops, die von ihrer Art her völlig verschieden sind und miteinander in Konflikt stehen. Im Laufe der Filme raufen sie sich jedoch zusammen, um mit vereinten Kräften das Böse zu besiegen. Stimmen Sie dem soweit zu?
Ja. Da gibt es ganz tolle Beispiele. Bad Boys, Rush Hour, Liesel Weapon.
Liesel Weapon? Hat das was mit Liesel Karstadt zu tun, der Partnerin von Karl Valentin? Oder ist das ein Stück aus Peter Steiners Theaterstadel?
Nein, nein, das ist doch diese Filmreihe mit Danny Glover und Mel Gibson.
Ach, Liesel Weapon! Ich verstehe. Ja, die Filme kenne ich. Und ihr Hörspiel ist an besagte Filmreihen angelehnt.
Richtig, euer Ehren.
Nun gut. In den Filmen hat mindestens einer der Protagonisten massive Probleme, die er bewältigen muss und die der Grund für seine ungewöhnlichen Handlungen sind. Welche Probleme haben die beiden Helden ihres Hörspiels, Chris Clayton und Billy Shaker?
Probleme? Also Shaker hat eigentlich keine Probleme. Und Clayton? Ach, in Szene 1 setzt sich eine Fliege auf sein Sandwich und ihn ärgert das total, weil er das ja selbst essen will.
Das ist aber doch sicher noch nicht alles.
Nein, nein, euer Ehren. Später beschmutzt Shaker sein T-Shirt, als die beiden Eis essen. Das regt ihn ziemlich auf, weil es Blaubeer-Rhabarber-Eis ist und das nie wieder rausgeht.
Ist das Ihr Ernst, Herr Birker? Das regt ihn auf?
Ja, es war sein Lieblingsshirt. Und in den Filmen kommt sowas auch immer vor.
Ja, das kommt dort vor. Als kleine, zusätzliche Episode, als Ergänzung zu den echten Problemen. Erinnern Sie sich an den Film Rush Hour? Chris Tucker spielt dort einen Cop beim LAPD, der kurz vor dem Rausschmiss steht, seinen Job aber unbedingt behalten will. Ein Spezialauftrag vom FBI ist seine letzte Chance, von der seine weitere Karriere abhängt. Oder Bad Boys. Will Smith und Martin Lawrence spielen Polizisten, aus deren Revier eine gewaltige Menge Heroin gestohlen wurde. Außerdem gibt es dort einen Maulwurf und die Ehe von Lawrence ist in Gefahr. Und bei Lethal Weapon spielt Mel Gibson einen Veteran, der den Vietnamkrieg nie verarbeitet hat. Er leidet dermaßen unter dem Tod seiner Frau, dass er sich jeden Abend seine Pistole an den Kopf hält, aber nicht die Kraft findet, endlich abzudrücken. Wie sieht es diesbezüglich mit dem Charakter aus, den Herr Odle bei Ihnen spricht?
Nun, er ist ein erfolgreicher Cop, dem keine Frau widerstehen kann. Er hat alles im Griff. Und jetzt muss er sich mit einem Partner rumschlagen, obwohl er das nicht will. Und sein T-Shirt wird vollgekleckert.
Herr Birker, das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Finden Sie selbst den Fehler? Und ich meine, abgesehen von dem Fehler, dass Sie dieses Hörspiel überhaupt produziert haben. Nun, was passt hier nicht?
Also, naja, weiß ich nicht.
Ja, aber warum denn nicht? Ich meine, die Autoren der genannten Filme haben sich diese Probleme doch nicht ausgedacht, weil sie Stümper waren oder übermütig. Das hat doch alles seinen Sinn, Herr Birker. Der Zuschauer interessiert sich dadurch von Anfang an für die Figur. Er leidet mit ihr mit. Sie ist ihm nicht egal. Und es gibt einen Payoff. Chris Tucker soll am Ende befördert werden, verzichtet aber freiwillig darauf. Martin Lawrence rettet seine Ehe und Mel Gibson hat seinen Lebenswillen und einen neuen Freund gefunden. Was ist der Payoff der Miami Boys?
Chris Clayton ist immer noch ein geiler Cop, hat jetzt aber einen Partner. Gut?
Nein, nicht gut, Herr Birker. Überhaupt nicht gut.
Wobei, der hat doch eine problematische Vorgeschichte. Bei einer Schießerei ist nämlich seine Verlobte getötet worden. Ihn nimmt das bis heute so mit, dass der Shaker fast die Nase bricht, als der das Thema bloß anreißt.
Ja, ich erinnere mich. Und ich erinnere mich auch daran, dass diese Gewalt gegenüber einem Kollegen keinerlei Konsequenzen hatte. Aber abgesehen von dieser vollkommen indiskutablen Szene, welche Rolle spielt diese Vorgeschichte im restlichen Hörspiel und wie beeinflusst sie Claytons Handlungen?
Keine und überhaupt nicht, Euer Ehren. Es wird bis kurz vor Schluss kein einziges Mal mehr erwähnt.
Aha.
Aber es gibt einen Rückschlag. Clayton schafft es nicht, rechtzeitig zu dem Banker zu fahren, sodass George den mit seinem Raketenwerfer tötet.
Was Clayton zu keiner Zeit verhindern konnte. Er war sogar rechtzeitig da, aber der Killer hat den Mann trotzdem umgebracht. Und wie sehr leidet Clayton im Anschluss darunter, dass er den Banker nicht retten konnte? Nun?
Gar nicht, Euer Ehren. Er regt sich etwas auf, dass George ihn reingelegt hat, aber nicht so sehr wie über sein T-Shirt.
Keine weiteren Fragen! Kommen wir stattdessen zum Kern Ihres Buddy-Hörspiels, den beiden unterschiedlichen Cops. Normalerweise ist es ja so, dass die beiden anfangs sehr verschieden sind und sich ihre Methoden fast auszuschließen scheinen. Im Verlauf der Handlung profitieren dann jedoch beide davon, sich auf die Ideen des anderen einzulassen. Wie ist das bei Ihnen?
Nun, die sind sehr verschieden, Euer Ehren. Clayton ist einer, der macht und nicht nachdenkt. Ein bisschen wie ich, wenn ich Hörspiele produziere. Und sein Motto ist, brüten und kombinieren sind wertlos, wenn dir einer eine Knarre an den Kopf fällt.
Oh, ganz schön plakativ, Herr Birker. So simpel wird doch nicht einmal dieser Clayton gestrickt sein. Ich meine, wenn er sich als Polizist dermaßen kopflos aufführt, überlebt er doch keinen einzigen Tag in seinem Job. Wobei, ich sehe gerade, doch, Clayton ist so simpel gestrickt. Und es gibt nicht mal eine einzige Szene, in der er nachdenkt oder clever agiert.
Das ist so nicht ganz richtig. Er verkleidet sich als Blinder, um Shaker in der Bank zu helfen.
Oh, Sie meinen die Szene, in der er mit einer dunklen Sonnenbrille und einem Blindenstock in die Bank geht und darauf vertraut, dass diese Verkleidung nicht sofort auffliegt? Die Szene, in der er 6 bewaffneten Söldnern gegenübertritt und nur deshalb überlebt, weil diese anscheinend eine Schwäche für Menschen mit Handicap haben und den Störenfried nicht einfach erschießen? Inwiefern war das denn bitte clever?
Nun, also...
Das dachte ich mir. Kommen wir zu Mr. Shaker. Was ist mit dem?
Der ist aber wirklich ein cleveres Kerlchen. Er war mal bei der CIA und ist psychologisch geschult. Er durchdenkt alles und kann sich in die Psyche von Serienkillern versetzen.
Okay. Und wie äußert sich das im Hörspiel? Wann setzt er diese Fähigkeiten ein?
Also da gibt es diese Stelle, wenn er... Ach nee, doch nicht. Ja, gar nicht, euer Ehren.
Ach, eben, gar nicht. Tatsächlich ist es so, dass die Handlung praktisch genau gleich abgelaufen wäre, wenn Mr. Clayton alles alleine erledigt hätte. Nur ohne die Frotzeleien, um die es nicht schade gewesen wäre. Zudem wird der Gegensatz zwischen den beiden lediglich im Dialog behauptet und elendlang ausdiskutiert. Hier hätten sie Szenen einbauen müssen, in denen die beiden ihre jeweiligen Methoden in der Praxis anwenden. In einer Weise, die Konsequenzen hat.
Soll ich das kommentieren, euer Ehren?
Bitte nicht. Am Ende raufen sich die beiden tatsächlich zusammen. Clayton akzeptiert Shaker als seinen Partner, nachdem der sich auf Claytons Methoden eingelassen und bewiesen hat, dass er ein harter Hund sein kann. Was aber hat Clayton gelernt? Welche Entwicklung hat er durchgemacht? Welche Verluste hat er zu beklagen? Na, na?
Ja, also er hat
und
doch
kommen
seine...
Sie mir nicht wieder mit seinem T-Shirt! Sonst lasse ich Sie des Saales verweisen!
Oh, dann weiß ich das nicht.
Irgendwann sind die Bösen dann erledigt. Nicole hat die Transaktion in ihrem Sinne beendet und die geschädigten Familien haben ihr Geld wieder. Nicht aber der Hörer, der für diesen Käse einen satten Zehner ausgegeben hat.
George macht die Grätsche und wir sollen wohl wirklich was dabei empfinden, dass er friedlich von uns geht und im Tod mit seiner Frau vereint ist. Ja, ja. Dass er am Anfang Johnston mit einem Raketenwerfer getötet und dessen Freundin traumatisiert hat, ist doch längst vergessen.
Ja, nun sei mal nicht so. Alles könnte perfekt sein, als Nicole plötzlich einfällt, dass da ja immer noch die Wachmänner in Gefahr sind.
Wow, die Wachmänner. Ja, um die haben wir doch alle gezittert.
Keine Sorge, auch die überleben. Ach, ja. Und Clayton betont nochmal, dass er unbedingt diesen verfluchten Escobar schnappen will. Hier soll wohl nebenbei die Fortsetzung vorbereitet werden, zu der es, Stand jetzt, zum Glück nie kommen wird.
Und dann ist der Gimmel endlich vorbei. Zu erwähnen wäre noch, dass es im Grunde die Schuld der Hörer ist, dass dieser Käse doch noch das Licht der Welt erblickt hat. Das Ganze hätte nämlich ursprünglich der 4. Teil der Reihe Dreamland Action werden sollen. Als die eingestellt wurde, hätte Miami Boys eigentlich für immer im Giftschrank verschwinden können.
Dann hat Dreamland jedoch ein Crowdfunding veranstaltet, um das Hörspiel doch noch rauszubringen. Was ja auch passt, weil das Hörspiel wirklich verdammt krautig ist. Leider fanden sich genug Zahlungswillige, um die Pressung der CD zu finanzieren. Ihre Namen sind als Liste der Schande auf dem Inlay und im Booklet abgedruckt.
Gegen das Vergessen! Gegen das Vergessen!
Fazit. Igitigitigitigit, was für ein überflüssiger Quark. Dieses Hörspiel will die beliebten Buddy-Movies kopieren, scheitert daran aber kläglich. Im Vergleich zu seinen Vorbildern ist es einfach nur flach und schlecht konstruiert.
Jan Odle und Tim Sander machen in den Hauptrollen keinen schlechten Job. Daneben gibt es aber viel zu viele blöd chargierende oder einfach nur schlechte Sprecher, die das vermeintliche Vergnügen trüben.
Dazu gibt es cool gemeinte, aber meistens krampfige und künstliche Dialoge.
Der Sound bringt die Action zwar ganz gut rüber, aber kreativ ist das alles nicht. Man denkt ständig, dass es als Film wohl wesentlich besser funktionieren würde und weiß gleichzeitig, dass man sich besagten Film aber trotzdem niemals angucken würde.
Immerhin beantwortet das Hörspiel die Frage, weshalb es vorher eigentlich keine Buddy-Hörspiele gab. Ja, weil die kein Mensch gebraucht hat. Da soll sich Dreamland lieber weiter am Gruselgenre abarbeiten. Da gibt es noch genug zu vergeigen.
Der gediegene und ruhige New Yorker Spezialist für Psychopathen Billy Shaker soll dem erfolgreichen und draufgängerischen Miami-Cop Chris Clayton dabei helfen, den oder die Täter zur Strecke zu bringen.
Man versucht ernst zu bleiben, aber das ist ja nur der Klappentext. Ich glaube, es darf noch widerlicher am Ende dieses Schlürfen noch, weil auch immer das herkommt.
Ich mache da nur das.
Vielleicht ist das die Fliege. Die wie Renfield da noch.
Mit dem Gesicht von Jeff Goldblum.
Oder David Nathan.
Dann kann ich dich hochnehmen und hab den Papierkram recht. Dann kann ich dich hochnehmen und hab den Papierkram. Mann! Dann kann ich dich hochnehmen und hab den Papierkram rechtzeitig zur Wiederholung. Dann kann ich dich hochnehmen und hab den Papierkram rechtzeitig zur Wiederholung. Dann kann ich dich hochnehmen und hab den Papierkram rechtzeitig zur Wiederholung der Cosby-Show fertig. Ging?
Ja.
Oh Gott. Nun erwartet ja keiner, dass ein Action-Hörspiel den Bechdel-Test besteht. Erst recht nicht, wenn es in der beschützenden Audiowerkstatt Nidderau zusammengefriemelt wurde. Hab's geschafft. Eine richtig scharfe. Und Clayton steht dumm wie ein Fisch daneben und hält ihm sogar noch die Tüte auf.
Er ist aber stumm wie ein Fisch, nicht dumm.
Oh.
Also es hätte auch inhaltlich gepasst, aber Chris hat es nicht geschnallt und macht nach seiner Schockstarre genau da weiter, wo er aufgehört hat. War das bei mir oder bei dir gebimmelt?
Hier hat nichts.
Okay, dann habe ich vergessen auf.
Ah, aufzulegen oder was? Was ist die Lösung? Gemein, weg ist er. Vielleicht ist es das größte Mysterium der Hörspielkammer. Wie wäre dieser Satz weitergegangen? Und, gefolgt von dem zweitgrößten Mysterium, soll ich jetzt eigentlich anrufen oder ruft der Michi wieder an? Meist löst es sich auf, dass nach einer kurzen Wartezeit einfach beide denken, achso, ich soll anrufen. Und dann rufen beide gleichzeitig an, was nicht klappt. So, jetzt ist sie rum, ich rufe an. Ah, scheiße. So, Feierabend. Das für ein Scheißton. Jawohl.
Ja, ich hatte auf Flugmodus gestellt und er hatte dann aber wohl dabei auch das WLAN abgestellt.
Er sitzt auf einem Motorrad, das sie gerade über... Ist er Motorrad oder Motorrad? Da bin ich immer unsicher. Ich guck mal, was der Duden sagt.
Ja.
Oh, es gibt zumindest zwei, sehr schön. Die erste wäre...
Motorrad.
Motorrad. Okay, also haben die recht. Scheiße. Und dass er es schafft, von seinem fahrenden Motorrad aus mit einer MP auf eine Limousine zu schießen und alle vier Reifen zum Platzen zu bringen.
Achso, das war doch Teil der
Performance. Das war gespielt, okay. Ja.
Ich habe mich jetzt so auf dass ich nicht Motorrad oder
man muss Motor, komplett ja. neu sprechen lernen. Als wäre man ja. mit aus so einem Schlaganfallkoma wieder zu sich gekommen.
Nein, 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 nein!
Du kannst dich auch komplett. Mein Gott.
Ja, Stichwort Schlaganfall, dann weiß man ja, wie es angelegt werden muss.
Und der alte Hector ist gar nicht glücklich, dass du gerade durch die. Und der alte Hector ist gar nicht glücklich, dass du gerade durch die Scheibe seines Imbisses gehopst bist. Und der alte Hector ist gar nicht glücklich, dass du gerade durch die Scheibe. Oh.
Ey, Duschek, die 90er rufen schon wieder an und wollen ihren ganzen Schrott zurück, den du dir geliehen hast.
Wieso wohnt er eigentlich bei dir? Habe ich nicht drüber nachgedacht. Jetzt gerade wird mir das echt klar. Immer in dem Moment, ja. wo man es nicht mehr ändern kann. Bitter ist das, ja. Echt total witzig, wie Yoshi Hauwerk da rumflennt wie eingeschissen Kalle Doof, weil sein Zwergenpimmel jetzt vom Chlorwasser zersetzt.
Sag mir gar nichts.
Während die Regierung der angeblich ausgebluteten Simpson & Simpson Bank.
Während die Regierung der angeblich ausgebluteten. Mann! Ausgebluteten Simpsons and. Oh. Ich müsste mal eben die Katzen füttern.
Achso, ja.
Entschuldigung.
Ja. Katze oder den Kater, ne? Das hat er natürlich jetzt vergessen, da noch genauer auszuführen, denn das kann ja ein Unterschied sein. Und hoffentlich haben die Katzen, also Cat, auch nicht die ganze Zeit in der Sonne gestanden, sonst können sie das ja nicht so gut ab, dann wird ihr Navigationssystem ja auch in Mitleidenschaft gezogen, das wäre ja auch nicht schön, also das sind alles Dinge, da macht man sich gar keine Vorstellung von, aber Hörspiele bringen es an den Tag.
Bölk.
Da bin ich wieder.
Sehr gut. Die Katzen von Borglo.
Oh, ein Kater, ne?
Eben. Passt richtig gut zu einem Action-Reißer.
Bis hierhin war George noch der coole Sniper, der eiskalt Bank. Spucke ich? Immer was trinken?
Hast du noch Katzenfutter im Mund?
Mhm. Shaker wird verprügelt, aber Clayton kommt ihm zu Hilfe. Du bist doof. Doof bin ich. Pizzabote von vorher war. Shaker, ja, immer, das hilft immer am besten. Ja, genau. Also, so einen blöden, so eine Lachvorlage liefern und dann aber sofort weitermachen wollen. Shaker wird verprügelt, aber Clayton kommt ihm zu. Shaker wird. Nein. Pizza, entschuldige bitte.
Nun, in dem.
Clayton ist einer, der macht und nicht nachdenkt. Ein bisschen wie ich, wenn ich Hörspiele produziere. Und sein Motto? Ich bin nämlich aus Hesse.
Gegen das Vergessen!
Der Sauerstoff ist wieder weg da, ne?
Ah, nie da.
Ja, okay, das stimmt, ja.
Dieses Hörspiel will die beliebten Buddy-Movies kopieren. Kopieren, den Schwanz abknipsen.
Das klappt ja zumindest.
Ja, stimmt. Dieses Hörspiel will die beliebten Buddy-Movies kopieren. Wir.
Jetzt haben wir auch gehört, ja.